Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Vielleicht drehst du dich mal ganz kurz zu deinem Nachbarn und sagst, gut siehst du aus. Ich hoffe, dass niemand lügen muss. Gott ist gut. Gott ist gut. Okay. Man könnte antworten alle Zeit, aber ist okay. Ich akzeptiere auch einen Amen. Ja, manche von euch wissen vielleicht, dass eine besondere Woche vor uns liegt. Genau, Allianz-Gebetswoche oder internationale Gebetswoche der Allianz. Genau, Christen aus der ganzen Welt treffen sich eine Woche lang, theoretisch jeden Tag, um zu beten. Heute ist eigentlich Auftaktgottesdienst. Wir haben das in Laupen bisher nie hinbekommen, dass wir einen Auftaktgottesdienst gemeinsam mit den Gemeinden machen. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal. In Ulm gibt es heute zwei Auftaktgottesdienste im Haus der Begegnung, wo alle Gemeinden der Evangelischen Allianz zusammenkommen, die ihre Gottesdienste ausfallen lassen, dort zusammenkommen, gemeinsam ein Zeichen setzen. Wir sind eins, wir gehen vorwärts, wir beten miteinander. Und ab nächste Woche werden Gebetsveranstaltungen stattfinden. Jetzt in Laupheim haben wir nur drei Abende, da wird die Betty nachher noch was dazu sagen, wo die genau stattfinden. Und für diesen Auftaktgottesdienst, der für heute geplant ist, da ist ein Thema vorgesehen. Das Gesamtthema ist, ich weiß gar nicht, wie es genau formuliert ist, aber geht um Einheit. Vielleicht habt ihr das schon gesehen auf diesen Flyern, diese Rudermannschaft, die da ist. Wie heißt das Thema? Genau, Einheit leben. Und so der Auftakt heute, der ist überschrieben mit ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und der Text, der dafür vorgesehen ist, der steht im Epheserbrief. Und den möchte ich mit uns zusammen lesen. Er wird, glaube ich, auch hier an der Wand erscheinen. Epheser 4, 1 bis 6 schreibt Paulus Folgendes. Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Vater, und wir danken dir für dein Wort, wie es vorher schon ausgedrückt wurde, was Licht ist für uns, was Wegweisung ist für uns. Wir möchten unsere Herzen öffnen für das, was du uns zu sagen hast und möchten dich bitten, Herr, dass du redest und möchten bereit sein, das zu tun, was du uns sagst. Amen. Jetzt haben wir gerade gesagt, Gott ist gut. Genau, jetzt habe ich euch soweit. Jetzt seid ihr mal in die Falle gegangen. Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin. Gott ist gut, alle Zeit, ehrlich. Da ist Paulus im Gefängnis. Warum ist er im Gefängnis? Er ist nicht im Gefängnis, weil er irgendwas falsch gemacht hat, weil er irgendwie jemanden umgebracht hat, weil er zu schnell gefahren ist oder so, sonst irgendwas. Er ist nicht deswegen im Gefängnis, weil er, eigentlich streng genommen hat er kein Gesetz übertreten. Er ist deswegen im Gefängnis, weil er sich zu Jesus bekannt hat. Und jetzt könnte er auch sagen, ja, Gott ist schon gut, aber nicht alle Zeit. Also zur Zeit empfinde ich Gott nicht als gut. Aber Paulus ist im Gefängnis und er, wenn wir ihn fragen würden, ist Gott alle Zeit gut, dann wird Paulus gesagt haben, ja, Gott ist gut. So, dieser Paulus, der ist jetzt im Gefängnis, weil er zu Jesus gehörte, weil er ihm nachfolgte. Und ich habe so den Eindruck, der Paulus, dem sind jetzt ein paar Dinge wichtig und er weiß, er ist im Gefängnis und er kann nicht mehr so viel Einfluss ausüben, wie er gerne wollte, weil er hockt im Knast. Und das ist heute schon schwierig und damals war es wahrscheinlich noch viel schwieriger. Und er hat was auf dem Herzen. Und mich hat es so ein bisschen erinnert an das hohepriesterliche Gebet von Jesus, der kurz bevor er gestorben ist und bevor er wusste, es ist jetzt zu Ende hier auf dieser Welt, wo er gesagt hat, ich habe was auf dem Herzen und es ist mir wichtig. Vielleicht kennt ihr das, letzte Worte. Das sagt man nicht irgendwas Belangloses. Vorher wurde gebetet, dass sich die Leute noch nach den Aktienkursen erkundigen, wenn sie sterben oder so. Ich glaube, wenn du wirklich verstanden hast, dass es dem Ende zugeht, dann beschäftigst du dich mit den Dingen, die wirklich wichtig sind. Und Paulus, bei Dings ging es zwar nicht ums Ende, aber bei Jesus, er wusste, das Ende ist nahe und er sagte, Gott, ich habe ein Anliegen. Und er hat dieses Anliegen 5-mal gebetet. Er hat gesagt, ich möchte, dass meine Nachfolger eins sind. Und hier sagt der Paulus, also ich fange jetzt mal einfach vorne an, so, ich ermahne euch, dass ihr würdig lebt eurer Berufung. Und jetzt bitte ich euch mal, euch vorzustellen, dass jemand von unserer Gemeinde entweder im Stadtrat sitzen würde in Laupheim oder wenn ihr da zu wenig Kontakt habt, weil ihr mit denen zu wenig Berührungspunkte habt, dann stellt euch vor, jemand aus unserer Gemeinde würde im Landtag sitzen oder im Bundestag. In Ulm, in der Gemeinde, hatten wir diesen Fall schon. Da war ein Landtagsabgeordneter bei uns in der Gemeinde. Nun hat dieser, also er ist inzwischen nicht mehr bei uns in der Gemeinde in Ulm, aber er hat zu einer Partei gehört, die, sage ich mal, in vielen Teilen der Bevölkerung keinen so besonders guten Ruf hat. Lasst mich das mal ganz vorsichtig formulieren. Das, was er getan, gesagt, gemacht hat, hat Auswirkungen gehabt auf uns. Wenn jemand von unserer Gemeinde im Stadtrat wäre, dann würde das, was er dort sagen würde, was er machen würde, ein Stück weit auf uns zurückfallen. Und ich denke, da verstehen wir das relativ gut. Wenn du dir vorstellst, dass jemand von uns im Bundestag wäre und du würdest sehen, wie der eine Rede hält und er würde dir irgendwas erzählen und du würdest sagen, oh nein, wie kann der bloß? Jetzt denken alle, die Ekklesia denkt so und so oder die Ekklesia, die sind ja ganz komische oder was weiß ich was. Und wenn Paulus hier davon redet, ich ermahne euch, würdig zu leben, dann meint er genau das, die Leute beobachten uns. Und das, was wir tun, das fällt auf Jesus zurück. Und Paulus sagt, Leute, es ist wichtig, dass wir darauf achten, wie wir leben. Weil das, was wir tun, das, was die Leute an uns sehen, ist was, was sie Jesus zuschreiben. Ich sage, also wenn das Christen sind, dann, vielleicht habt ihr solche Sätze auch schon gehört. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns da drin halten, was Paulus sagt, und dass er sagt, dass wir ein Leben führen, das des Rufes würdig ist. Jetzt habe ich mir überlegt, also klar, wer ruft da, ist eigentlich klar, so Jesus beruft uns, ich hoffe, da muss ich nichts dazu erklären, aber was heißt es so zu leben, dass es dieses Rufes würdig ist? Würdig. Wer von euch hat schon mal Saving Private Ryan oder der Soldat James Ryan, heißt er, glaube ich, im Deutschen gesehen, diesen Kriegsfilm. Ein paar. Und vielleicht erinnert ihr euch, da ist ein ganzer Trupp wird losgeschickt, um, ich glaube, den vierten Sohn einer Familie irgendwie zu retten, weil 3 Söhne schon gefallen sind und ist der letzte Sohn, der noch übrig ist. Und dann schickt die Regierung einen Trupp los, um diesen, was ist ein Private, ein Gefreiter wahrscheinlich? Oder? Also jedenfalls irgend so ein Soldat da und den sollen sie eben aus dem Schlachtfeld holen. Und die suchen da und ich glaube, der halbe Trupp stirbt bei der Rettungsaktion. Und am Ende ist der Führer von diesem Trupp quasi, haben sie ihn endlich gefunden. Und dann wird der irgendwie bei dieser Rettungsaktion wird dann verletzt und liegt im Sterben. Und dann packt er ihn so am Kragen, zieht ihn runter und sagt, erweisen Sie sich würdig. Und das ist so ein Satz, ich weiß nicht, wer den gesehen hat, das ist schon so ein besonderer Moment in diesem Film. So, viele Leute haben ihr Leben gegeben, um diesen einen Mann zu retten. Und er packt ihn jetzt und sagt, erweisen Sie sich würdig. Ich habe mir gedacht, was für eine Last legt er diesem Mann auf die Schulter? Was muss der jetzt tun, um diese Schuld, die er da wahrscheinlich fühlt, abzuarbeiten, um, keine Ahnung, was muss der tun, um sich würdig zu erweisen? Und ich glaube nicht, dass Paulus das so meint, dass wir irgendwas abarbeiten müssen, dass wir, ja, Gott hat ja ganz viel getan, jetzt musst du aber dich da irgendwie würdig erweisen und weh, du machst es nicht. Ich glaube, persönlich am einfachsten kommen wir der Sache auf die Spur, wenn wir hier an dieser Stelle am Ende von Vers 1 keinen Punkt machen, sondern einen Doppelpunkt. Weil ich glaube, das, was danach steht, ist das, was Paulus im Sinn hat, wenn er meint, dass wir würdig leben sollen. Da gibt es sicher noch andere Punkte. Die Einheit ist zum Beispiel ein so ein Punkt. Die Ehrlichkeit oder die Wahrhaftigkeit, haben wir heute gesehen, ist ein so ein Punkt. Und das, was Paulus hier sagt, ist definitiv auch sowas. Er sagt, seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe. Dazu werde ich gar nicht viel sagen, weil ein Großteil von dem, Was dazu zu sagen wäre, hat Martin letzte Woche gepredigt. Eine sehr hörenswerte Predigt, die ist bei uns auf der Homepage, könnt ihr euch gerne anhören. Da geht es um den Frieden, auch den Frieden miteinander, wie wir da miteinander umgehen sollen. Ich möchte vielleicht bloß ein paar kleine Bemerkungen zeigen. Die Richtung, die ich hier sehe, ist, sei demütig, friedfertig und geduldig. Das heißt, im Prinzip sind das alles Verhaltensweisen, die dazu führen, man spricht heute von Deeskalation. Also wir versuchen, die Schärfe rauszunehmen aus der Auseinandersetzung. Wir versuchen, auf den anderen zuzugehen. Wir versuchen, Brücken zu bauen. Wir versuchen, nachzugeben. Und ich weiß nicht, wie du so, also in der Theorie jetzt, wenn wir hier sitzen, dann nicken wir natürlich alle brav und finden das alle richtig. Aber im echten Leben, ich weiß nicht, wie du da so dich verhältst. Ich weiß von mir, ich verhalte mich da spontan immer anders. Manche von euch wissen das vielleicht. Ich habe das manchmal schon erzählt, dass in unserer Ehe bin ich derjenige, der besser mit Worten umgehen kann. Und ich habe in unserer Beziehung eigentlich jeden Streit gewonnen. Auch dann, wenn ich im Unrecht war. Und sowas ist halt unfair. Und das ist nicht hilfreich für die Beziehung. Im Moment fühlst du dich vielleicht gut, aber du weißt ganz genau, du hast die Schlacht gewonnen, aber den Krieg verloren. Sozusagen. Man spricht auch von einem Pyrrhus-Sieg. Du hast zwar gewonnen, aber letztendlich hast du alles kaputt gemacht. So, manchmal habe ich so einen Eindruck, wir wollen stark sein, wir wollen gut dastehen, wir wollen eben nicht nachgeben, wir wollen nicht demütig sein, wir wollen jemand sein. Wir wollen nicht den ersten Schritt machen. Der andere ist doch schuldig. So, Paulus sagt hier, seid demütig, gebt nach. Jesus sagt, wenn dich einer auf die Backe haut, dann halt ihm die andere hin. Ich habe im Spaß immer gesagt, du musst genau aufpassen, auf welche Backe er dich schlägt, weil im einen Fall darfst du zurückschlagen. Das sagt Jesus nichts drüber, aber ist natürlich nicht so gemeint. Ich denke, das verstehen wir schon. Demut ist keine Schwäche. Nachgeben ist keine Niederlage. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass Paulus das als ein Teil des Würdigseins erachtet, dass wir uns so verhalten, wie Jesus das auch gemacht hat, oder? Als Jesus geschlagen wurde, als Jesus verhaftet wurde, als Jesus falsch beschuldigt wurde. Das heißt, er hat seinen Mund noch nicht mal aufgemacht. Und ich glaube, da können wir von Jesus so viel lernen. Klar, Jesus war in einer besonderen Situation. Es war was ganz, ganz Besonderes, was absolut Einmaliges in dieser Welt. Und trotzdem glaube ich, dass wir von Jesus viel lernen können. Und ich habe mir in meiner Bibel ganz, ganz früh schon diesen Vers angestrichen oder diese Verse angestrichen, wo es dann eben heißt, dass ich mir nicht selber Recht schaffen muss, sondern dass ich darauf vertrauen darf, dass Gott mir Recht schafft. Aber ich möchte mich an dem Punkt nicht zu lange aufhalten. Vers 3, jetzt kommen wir so langsam auf das Thema, um was es heute eigentlich geht. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Also Paulus, wie gesagt, das ist wie im hohen priesterlichen Gebet. Jesus hat fünfmal in diesem paar Versen, in diesem Kapitel, hat er fünfmal darum gebetet, dass wir eins sind. Ich habe meine Ordinationsarbeit zu dem Thema geschrieben, weil ich habe über die vielen Jahre, wo ich jetzt schon gläubig bin und wo ich den Leib Christi ein bisschen kennenlerne, ich habe so viel festgestellt, wo ich einfach sehe, wie wir dieses Anliegen Jesu mit Füßen getreten haben über Jahrhunderte, wo alles Mögliche wichtiger war als die Einheit. Und Jesus betet nicht darum, dass wir die richtige Lehre haben. Ihr wisst, ich bin Lehrer. Ihr wisst, dass mir die richtige Lehre sehr wichtig ist. Aber Jesus betet nicht darum, dass die Lehre stimmt. Er betet nicht darum, dass wir vom Kopf her alles richtig wissen. Er betet nicht darum, dass wir die richtigen Gottesdienstformen haben. Er betet, dass wir einig sind. Und die Gemeinden heute, heute ist eigentlich schon wieder besser. Die Tendenz geht eher wieder in eine positive Richtung, dass Gemeinden wieder zusammenfinden. Aber ich kann euch sagen, in den letzten 40 Jahren, wo ich das so ein bisschen beobachte, da habe ich Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein, wie sich die Christen verhalten. Und wenn du Kirchengeschichte anschaust, dann siehst du, dass sich die Menschen gespalten und getrennt haben über zum Teil natürlich auch über wichtige Fragen, aber zum Teil eben auch über unwichtige Dinge. Und jetzt heißt es, seid würdig. Die Leute sehen euch und das, was ihr tut, fällt auf Jesus zurück. Und jetzt gucken sie das an, wie sich die Christen verhalten. Und ganz ehrlich, ich erinnere mich an viele Unterhaltungen, die ich mit meinem Vater geführt habe, wo er gesagt hat, jetzt werdet ihr euch erstmal einig, was ihr wollt und was richtig ist. Und dann können wir nochmal darüber reden, wie das mit dem Glauben ist. Und ich glaube, die Leute haben so gute Argumente, sich den Glauben vom Hals zu halten, weil sie sagen, guckt ihr die Christen an. Nordirland ist gerade wieder hochaktuell. Natürlich geht es da nicht wirklich um den Glauben. Also der Glaube ist da schon vorgeschoben. Aber wie lange haben sich die Protestanten und die Katholiken die Köpfe eingeschlagen, sich in die Luft gesprengt, sich erschossen, was weiß ich was alles. Und jetzt mit dem ganzen Brexit, jetzt ist die Sache wieder richtig, richtig heiß. Und wer weiß, was da passieren wird. Und wir sehen es wir haben es gesehen in Jugoslawien, wir sehen es an so vielen Ländern, wo die Glaubensgemeinschaften zum Teil Christen untereinander sich gar nicht so christlich verhalten. Und Paulus sagt, wir sollen würdig wandeln, wir sollen ein gutes Bild abgeben, wir sollen Jesus repräsentieren. Jemand hat mal gesagt, wenn Gott uns misst, legt er das Maßband nicht um den Kopf, sondern um das Herz. Und ich glaube, wir verstehen es immer wieder falsch. Wir meinen immer, dass es wichtig ist, die Dinge richtig zu verstehen. Als Philippus von dem Kämmerer gefragt wird, hier ist Wasser, kann ich mich taufen lassen? Vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte. Das sagt Philippus nicht, ja, Moment mal, jetzt müssen wir erstmal einen Taufkurs machen. Weißt du, an Ostern, da taufen wir und davor musst du ein Jahr lang einen Taufkurs besuchen. Und wenn du all die Lehren, die christlichen Lehren dann richtig aufsagen kannst und so und die Bibelverse, die du da zum Auswendiglernen bekommst, wenn du die alle kannst, dann können wir dich vielleicht taufen. Er fragt ihn, hör mal, glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Und wenn ja, prima, hier ist Wasser. Es geht nicht darum, dass wir alles richtig wissen. Es geht nicht darum, dass wir die Theologie bis ins Kleinste richtig buchstabieren können. Es geht darum, dass wir eins sind in Jesus und dass wir Liebe üben. Und das Interessante finde ich auch, was hier steht, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren. Eine wichtige Sache, die ich irgendwann mal verstanden habe, ist, wir müssen Einheit nicht machen. Hört gut zu. Wir müssen Einheit nicht machen. Einheit ist da. Du kannst die Einheit kaputt machen, aber du kannst sie nicht schaffen. Denn die Einheit liegt darin begründet, dass wir eins sind in Jesus. So, wenn wir Schritte zur Einheit gehen, dann ist es nicht, dass wir Einheit machen, sondern wir gucken danach, dass sie bewahrt wird, dass wir sie nicht durch unser Handeln kaputt machen. Das ist wichtig, dass wir es verstehen. Es geht nicht darum, dass wir Schritte gehen, die irgendwie falsch sind oder die, wo wir uns überlegen müssen, ob das irgendwie so funktionieren kann, sondern es geht darum, dass die Einheit bereits von Gott gegeben ist. Diese Einheit ist dadurch gegeben, dass wir zu einem Leib gehören. Wir kommen da gleich noch drauf. Wir sind eins. Wir gehören zu einer Familie. Wir gehören zu einem Leib. Und jetzt heißt es hier, die Einheit zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. So, das ist ein Teil, über den Martin letzten Sonntag nicht so viel gesagt hat, weil sonst wäre die Predigt viel zu lang geworden. Aber was für ein Friede ist da gemeint? Welcher Friede hält uns denn zusammen? Ich persönlich bin überzeugt, dass Paulus hier davon spricht, dass es der Friede ist, den wir mit Gott haben. Die Versöhnung mit ihm. Das, was uns zusammenhält, ist die Verbindung mit ihm, ist die Versöhnung, die wir in ihm haben. Oder man kann diese zwei Punkte auf dem O hier auch weglassen. Die Versöhnung. Wir werden Söhne und Töchter. Wir werden zu Kindern Gottes. Wir werden versöhnt. Wir werden adoptiert, würden wir heute sagen. Und das ist das, was uns zusammenhält. Und weil wir zu einer Familie gehören, deswegen sind wir eins. Und jetzt kommen wir natürlich genau an den Punkt, es gibt doch Denominationen, es gibt doch Ekklesianer und Baptisten und Evangelische und Katholiken und was weiß ich noch, was alles. Ja, die gibt's. Aber die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Sagen wir, das ist der Feind? Sagen wir, die sind böse, wir sind gut? Sagen wir, die sind falsch und wir sind richtig? Vielleicht denken wir das manchmal, ist vielleicht manchmal auch richtig so zu denken, aber das, was ganz, ganz wichtig ist, oben drüber zu denken, ist, wir sind ein Leib. Wir sind eine Familie. Wir gehören zu einem Herrn. Das ist das, was Paulus hier sagt. Es gibt unterschiedliche Namen. Es gibt unterschiedliche Stile, Gottesdienst zu feiern. Es gibt unterschiedliche Betonungen in unserem geistlichen Leben. Aber es gibt eine Familie. Es gibt einen Leib. Es gibt einen Geist. Es gibt eine Hoffnung. Wenn du Probleme hast mit deinen Geschwistern hier auf dieser Erde, ich habe eine ganz schlechte Nachricht für dich. Du wirst die Ewigkeit mit denen verbringen. Und zwar im selben Himmel. Es gibt keinen katholischen Himmel und keinen ekklesianischen. Und dann gibt es noch eine Abteilung für die Baptisten. Und dann gibt es noch eine für die First Baptist Church und eine für die Second Baptist Church und eine für was weiß ich wen. Wir werden in einem Himmel sein. Die ganze Ewigkeit lang. Also besser lernen wir auf dieser Erde mit unseren Geschwistern auszukommen. Sonst werden wir im Himmel Probleme bekommen. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. So, jetzt kommen wir zu dem, was dieser Predigt den Titel gegeben hat. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Ich habe mich gefragt, was macht einen Christen eigentlich aus? Es gibt dieses Lied von Herbert Grönemeyer, Wann ist ein Mann ein Mann? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben das mal umgedichtet. Wann ist ein Christ ein Christ? Was macht einen Christen aus? Warum nennt man einen Christen einen Christen? Oder was macht einen Christen zum Christen? Und da geht es eben nicht darum, du unterschreibst unsere Mitgliedsvereinbarung, du unterschreibst unser Glaubensbekenntnis, du kaufst dir unser Gesangbuch oder du gehst zu uns in Gottesdienst. Christ werden wir durch all diese Dinge nicht. Und ich glaube, der Schlüssel, wenn du darüber nachdenkst, was macht einen Christen zu einem Christen, der liegt in dem Wort selber. Denn dieses Wort, ich bin Christ, das kommt von Christus. Also, es hat offensichtlich was mit Christus zu tun. Also, es ist jemand, der diesem Christus nachfolgt, der zu ihm gehört, der Kontakt mit ihm hat, der zu seiner Familie gehört, der sein Bruder ist, wenn wir so wollen. Und das macht den Christen letztendlich aus. Wir werden Christen dadurch, dass wir eine Beziehung mit Christus haben und dass wir ihm nachfolgen. Ich denke, die meisten von uns haben schon mal eine Wanderung gemacht in der Gruppe, oder? Also die Ranger mal auf jeden Fall und Familien bestimmt auch. Und es ist nicht immer so, dass einer vorausgeht, aber wenn du nun, was weiß ich, eine geführte Wanderung machst oder so, im Normalfall gibt es einen, der den Weg kennt und der geht voraus. Und wenn du ihm nachfolgst, also manchmal, glaube ich, müssen wir solche Dinge einfach von diesem Geistlichen, wo wir sagen, ja, weißt du, Nachfolge, das verstehe ich so und so, müssen wir es mal auf einen ganz praktischen Bereich holen. Was heißt denn nachfolgen? Da geht einer, der kennt den Weg. Und wenn ich an eine Weggabelung komme, dann gehe ich eben nicht da, wo ich es schöner finde oder wo ich sage, ich habe so ein Gefühl oder ich denke oder das, was ich in der Karte gelesen habe, hier geht es rechts oder hier geht es links, sondern du gehst da, wo dein Führer geht. Du folgst ihm nach. Und das heißt nun eben auch, dass die ganze Gruppe miteinander auf dem Weg ist. Da gibt es welche, die sind mit Sandalen unterwegs. Ich weiß nicht, vielleicht geht ihr manchmal in die Berge und wundert euch, wie Menschen mit Flipflops in den Bergen unterwegs sein können. Ich frage mich das immer wieder. Dann gibt es Leute, die haben kurze Hosen, die haben lange Hosen. Gibt es Leute, die sind im Röcken unterwegs. Manche haben Sonnenbekleidung. Manche gehen irgendwie im Spaghetti-T-Shirt oder sowas. Da gibt es alles Mögliche. Aber wenn du in der Gruppe unterwegs bist und diesem Führer folgst, dann gehen alle in die gleiche Richtung. Sie gehen auf den gleichen Weg. Sie sind in einer Gruppe. Die einen vielleicht ein bisschen weiter vorne, die anderen weiter hinten, die anderen ein bisschen weiter rechts, die anderen ein bisschen weiter links. Aber letztendlich, wir folgen ihm nach. Das ist das, was das Wort meint. Und das ist das, was ein Christ ist. Ein Christ ist einer, der Jesus nachfolgt. Ein Christ ist nicht einer, der dasselbe Taufverständnis hat wie ich. Ein Christ ist nicht einer, der auch in Zungen spricht. Ein Christ ist nicht einer, der Sonntagmorgens in der Zeppelinstraße 11 im Gottesdienst sitzt. Ein Christ ist einer, der Jesus nachfolgt. Und das ist das, um was es geht. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich bin Christ, weil ich Christus nachfolge, weil ich eine Beziehung zu ihm habe. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Also der Herr, er ist der Herr. Wenn ich ihm nachfolge, dann ist er derjenige, der sagt, jetzt geht's links, jetzt geht's rechts, jetzt geht's geradeaus. Oder wir machen hier eine Pause. Oder wir gehen jetzt weiter. Und natürlich kannst du beschließen, ich bleibe jetzt hier sitzen. Oder ah, da links ist ein See, ich möchte jetzt baden. Die Gruppe geht rechts, aber ich gehe zu dem See. Kannst du alles machen, aber dann folgst du ihm nicht mehr nach. Okay? So, er ist der Herr, er sagt, wo es lang geht. Und jetzt der Glaube. Die Frage ist, wie bekommen wir diese Beziehung? Wie bekommen wir die Beziehung zu Jesus? Und das ist genau die Antwort. Wir bekommen sie durch den Glauben. Wir bekommen die Beziehung zu Jesus durch den Glauben. Durch den Glauben an Jesus, an sein Erlösungswerk. Was heißt Glauben? Ja, es gibt ganz, ganz viele tolle Definitionen. Glauben heißt nichts wissen. Oder mein Vater hat immer gesagt, ich glaube, dass es von Fleisch eine gute Suppe gibt. Oder ich glaube, dass morgen gut Wetter wird. Oder sonst irgendwas. Aber Glauben, biblisch gesehen, heißt Vertrauen. Ich vertraue Jesus. Ich vertraue eben darauf, wenn Jesus an der Stelle rechts abbiegt, dass ich sage, aber ich glaube, links wäre besser. Ich erinnere mich noch sehr gut, ich habe meiner Frau zuliebe im relativ hohen Alter angefangen, Ski zu fahren. Und meine ersten Versuche auf der Alp waren nicht übermäßig von Erfolg gekrönt. Und dann haben wir gemeinsam eine Skifreizeit, eine christliche, besucht. Und dort habe ich Unterricht bekommen von einem Mitglied der Schweizer Skinationalmannschaft. Von der Damaris, das weiß ich noch sehr gut. So, und dann sind wir so gefahren und so. Und am letzten Tag habe ich dann mit meiner Frau zusammen eine Abfahrt gemacht. Und dann kamen wir so einen relativ flachen Weg entlang. Und dann war eine Abzweigung. Und da standen diese Schilder. Und ich weiß nicht, ob du die kennst. Die haben dann so Farben. Blau ist einfach und rot ist mittel und schwarz ist schwierig. Und ich war ja nun eigentlich blutiger Anfänger. Und dann ging es halt geradeaus. Schön flach, schwarz. Nee. Genau, geradeaus, schwarz, genau, schön flach. Und dann ging es etwas steiler, war die blaue Piste. Und ich dachte mir, ah, da hat jemand einen Scherz gemacht und hat die rumgedreht. Ich gehe natürlich den einfacheren Weg, ich gehe das Flache. Ja, ich hätte besser vertraut. Zum ersten und zum letzten Mal in meinem Leben bin ich eine schwarze Piste gefahren. Es war sehr herausfordernd, aber ich bin gesund unten angekommen. Was möchte ich damit sagen? Es ist vollkommen egal, was dein Gefühl sagt. Es ist vollkommen egal, was du meinst, wie du das interpretieren musst. Wenn Jesus sagt, das ist der Weg, dann vertraust du ihm besser. Und wenn du sagst, aber das sieht irgendwie vollkommen falsch aus, dann heißt Glauben, ich vertraue Jesus, dass er weiß, was er macht und dass er mich richtig führt. Gott ist gut, alle Zeit. Gott macht keine Fehler. So, ich folge ihm nach, das ist das, was ein Christ tut. Ich glaube ihm, ich vertraue ihm. Und ich vertraue auf sein Erlösungswerk, dass er mir meine Sünden vergeben hat und dass ich mit Gott im Reinen bin. So, also, wir haben den Herrn, wir haben den Glaube, jetzt kommt die Taufe. Wie bezeugen wir unseren Glauben? Natürlich, wir reden darüber. Paulus sagt, wenn du Gott nicht bekennst vor den Menschen, dann wird Jesus dich auch nicht bekennen vor dem Vater. Aber eine andere, in meinen Augen sehr, sehr wichtige Möglichkeit, diesen Glauben zu bezeugen, ist durch die Taufe. Wir bezeugen durch die Taufe, dass wir zu ihm gehören. Deswegen sagt Jesus, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. So, ich möchte jetzt hier keine Lehre über die Taufe halten. Für diejenigen, die ein anderes Taufverständnis haben, vielleicht nur ganz kurz so viel. Wir glauben, dass die Reihenfolge eine Bedeutung hat, dass man erst glaubt und sich dann taufen lässt und dass man nicht die Taufe irgendwann mal im unmündigen Alter macht und dann später durch irgendeinen Kniff quasi diese Taufe mit Glauben quasi füllt. So, wir sagen, zur Taufe wird man nicht getragen, sondern da geht man selber man entscheidet sich selber. Aber sie gehört dazu. Und ich glaube, da sind wir uns mit allen Christen auf dieser Welt einig. Die Taufe ist was ganz, ganz Wichtiges. In der Taufe bekennen wir unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Deswegen werden wir getauft auf den Namen Jesu. So, und diese Taufe, da gibt es nur eine. In dieser Taufe bezeugen wir unseren Glauben. Aber es gibt eben nicht eine baptistische und eine methodistische und eine ekklesianische Taufe, sondern es gibt eine Taufe. Und jeder, der sich bei uns hat taufen lassen oder von mir hat taufen lassen, der kann sich vielleicht an das Taufgespräch erinnern. Und ich würde mich sehr wundern, wenn irgendjemand hier wäre, der von mir nicht gehört hat, dass wir keine Menschen wieder taufen. Das ist ja so ein heikler Punkt, wo man dann sagt, ja, wir taufen die Menschen noch einmal. Und ich habe zu jedem, hoffe ich jedenfalls, gesagt, wir taufen Menschen nicht noch einmal. Wenn du getauft bist, wirst du bei uns nicht noch mal getauft. Ich habe gerade gesagt, dass für uns die Reihenfolge wichtig ist. So, wir sehen eine Handlung, die als Taufe bezeichnet wird, die einem unmündigen Kind ohne seine Zustimmung vollzogen wird, nicht als eine biblische Taufe an. Deswegen sagen wir, solche Menschen sind in unseren Augen nicht getauft. Aber ich bin vor einiger Zeit in einer ACK-Sitzung, als wir da mal als Gast mal dazu eingeladen wurden, gefragt worden, ob wir denn eine katholische Taufe akzeptieren würden. Und dann habe ich gesagt, natürlich akzeptiere ich eine katholische Taufe. Wenn die an einem Erwachsenen, der seinen Glauben bekannt hat, vollzogen wird, dann habe ich keinen Grund, den nochmal zu taufen. Es gibt nur eine Taufe. Ich muss den nicht deswegen nochmal taufen, weil ich mit dem Priester, der den getauft hat, in irgendwelchen lehrmäßigen Fragen nicht einig bin. Er ist christlich getauft, auf sein Bekenntnis hin, weil er das selber wollte. Das ist für mich der Punkt, der die Taufe zu einer echten Geschichte macht. Und deswegen, wenn jemand von einer anderen Gemeinde zu uns wechselt und sagt, ich würde mich hier gerne nochmal taufen lassen, ich dazu dazugehöre, dann würde ich immer sagen, du, nicht nötig, du bist getauft. Es gibt nur eine Taufe. Wir haben einen Herrn, wir haben einen Glauben und wir haben eine Taufe. Kein Grund, sich nochmal taufen zu lassen, bloß weil du die Gemeinde wechselst. Und auch da geht es um Einheit. Wenn jemand in einem anderen Teil unserer Familie, quasi dieser Familie einverleibt wurde, dort adoptiert wurde sozusagen, und er dann umzieht oder was weiß ich, aus irgendwelchen anderen Gründen in einen anderen Teil dieser Familie überwechselt, dann muss man nicht nochmal adoptiert werden. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und dann, das zum Schluss ist für mich schon fast ein bisschen zu philosophisch, so über allem und durch alles und in allem, da würde ich gar nicht so furchtbar viel dazu sagen, aber es ist ein Gott. Und das rundet für mich die ganze Sache nochmal ab. Das hat damit zu tun, dass es eben nur einen Gott gibt. Da könnte man jetzt auch nochmal was über Dreieinigkeit sagen, das würde ich auch nicht tun, viel zu ausführlich, viel zu kompliziert, aber wir haben nur einen Gott, wir haben nur einen Erlöser, es gibt nur eine Taufe, nur einen Glauben. Und das ist das, was uns als Christen definiert. Wir haben einen Gott, dem folgen wir nach. Und auch wenn wir in Details manche Dinge anders sehen, auch wenn wir in Details vielleicht andere Wege gehen, wenn wir andere Formen haben, wenn wir vielleicht in manchen Punkten auch die Bibel anders auslegen, wir haben diesen einen Gott, dem wir dienen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir Christen verstehen, dass wir die Gemeinsamkeiten viel stärker betonen sollten als die Unterschiede. Nochmal, als Jesus im hohenpriesterlichen Gebet am Ende seines Lebens das, was ihm auf dem Herzen war, mit dem Vater besprochen hat, da hat er um eins gebeten, nämlich, dass wir eins sind. So wie er und der Vater eins sind. Und ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, bis wir das wirklich auf Erden leben, was die geistliche Realität ist zwischen dem Vater und dem Sohn. Wenn wir irgendwann mal auf Erden so eins sind wie der Vater und der Sohn, dann lehne ich mich entspannt zurück. Aber bis dahin möchte ich dafür kämpfen, dass wir Christen würdig leben der Berufung, mit der wir berufen sind. Es gibt auch bloß eine Berufung. Diesem Gott, dem dienen wir. Er ist derjenige, auf den es ankommt. Er ist derjenige, der sagt, was gilt. Er ist derjenige, der sagt, was wichtig ist. Ihm dienen wir. Ihn lieben wir. Als Jesus gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot? Da hat er nicht gesagt, ja, du sollst Erwachsene taufen und du sollst in Zungen reden und du sollst eine halbe Stunde Lobpreis singen und du sollst die Lieder 5-mal wiederholen und du sollst, keine Ahnung was. Er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand, mit all deinen Kräften, wie auch immer diese Übersetzungen nun das formulieren. Wir sollen Gott lieben. Das ist das Zentrum unseres Glaubens und das wichtigste Gebot. Und in ihm sind wir eins. Nochmal, wir müssen diese Einheit nicht machen. Ob dir das gefällt oder nicht, du bist mit allen Christen auf dieser Welt eins. Du gehörst zur selben Familie, du gehörst zum selben Leib. Die Frage ist, lebst du da drin, erkennst du das an und zeigst du das nach außen? Oder lebst du unwürdig dieses Rufes? Verhältst du dich unwürdig, indem du sagst, mit dem will ich nichts zu tun haben? Auch unter den Jüngern gab es Gruppen, da gab es Leute, mit denen man mehr zusammen war und weniger zusammen war. Da gab es diese drei, Johannes, Jakobus und Petrus. Und ich denke, das ist vollkommen normal. Es gibt Leute, mit denen kommen wir besser aus. Es gibt Leute, die liegen uns mehr. Das ist okay, das ist kein Problem. Aber wenn du Probleme hast mit deinem Leib, mit so, mir gefällt mein rechter Fuß nicht oder ich finde mein linkes Auge irgendwie schlecht, das tut uns nicht gut. Es ist gut, wenn wir unseren Körper akzeptieren können. Und deswegen, wir haben einen Leib, wir gehören zu einem Leib und wir müssen diese Einheit nicht machen, sondern wir dürfen darin leben, wir dürfen sie ausleben, wir dürfen sie uns zu Gemüte führen, wir dürfen sie uns bewusst machen. Und wir dürfen uns selber immer wieder sagen, ich gehöre zu diesem einen Leib. Und ja, wir machen Dinge verschieden, wir sehen Dinge verschieden, aber wir gehören zu einem Leib. Und nächste Woche haben wir eine wunderbare Möglichkeit, das auch nach außen zu demonstrieren. Manche, ich weiß, die Allianz Gebetswoche ist nicht die bestbesuchteste Gemeindeveranstaltung der Welt. Es wird ja auch nur gebetet. Wir waren kein Ort, wo ich lieber wäre. Außer vom Fernseher natürlich. Oder, keine Ahnung, im Restaurant oder sonst irgendwo. Und ja, ich überspitze jetzt mal wieder. Ich weiß, man kann das auch nicht ganz so gegeneinander ausspielen. Aber denk doch einfach mal drüber nach, ob es nicht doch gut wäre zu sagen, wir möchten hier am Anfang des Jahres einfach ein Zeichen setzen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Wir wollen zusammenkommen in Einheit und für unser Land, für unsere Stadt beten und wollen zeigen, dass wir zusammengehören. Gut, an der Stelle mache ich Schluss. Ich hoffe, was ich sagen wollte, ist angekommen. Ihr habt es aufgenommen. Prüft es in deinem Herzen und wenn du der Meinung bist, dass es die Wahrheit ist, dann fang an, das zu leben und das umzusetzen. Vater, und ich danke dir, dass du uns zu deiner Familie, in deine Familie aufgenommen hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns für würdig erachtet hast, dazuzugehören. Danke, Herr, dass du uns berufen hast. Und jetzt möchten wir dich bitten, Herr, dass wir dieser Berufung würdig leben, dass wir umsetzen, was es bedeutet, dass wir in dieser Berufung leben, in dieser einen Hoffnung leben, in diesem einen Glauben leben. Dass uns klar ist, Herr, dass wir einen Herrn haben und dass wir ein Bild nach außen abgeben. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir ein gutes Bild nach außen abgeben. Dass wir uns herzlich lieben, dass wir füreinander da sind, dass wir die Fehler des anderen zudecken, dass wir nicht schlecht über den anderen reden. All diese Dinge, die wir immer wieder und wieder gehört haben, möchte ich bitten, Herr, dass du uns hilfst, es umzusetzen. Vor allem, was unsere Geschwister aus den anderen Gemeinden und Kirchen angeht. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, Herr, dass wir an dem Punkt dir eine Freude machen. Und dass wir dein Gebet erfüllen, Herr, dass wir eins sind, so wie du und der Vater. Möchte ich bitten, Herr, dass diese Allianz-Gebetswoche nicht nur in Laupheim, sondern in ganz Deutschland und der ganzen Welt, wo Menschen zusammenkommen, ein Zeichen wird, dass die Christen verstanden haben, was die Uhr geschlagen hat, dass die Christen verstanden haben, um was es wirklich geht. Und dass wir das auf unsere Fahnen schreiben, was dir wichtig ist. Dass wir nicht unsere eigene Agenda verfolgen, Herr, sondern dass wir dir nachfolgen. Dass du sagen kannst, was dir wichtig ist. Und dass wir uns um die Dinge kümmern. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.